Kann man mich hören? Ja, man kann mich hören. Schön. Schönen guten Tag. Ich hoffe, Sie haben gut zu Mittag gegessen. Willkommen zu unserer... Ach so, ich muss ins Bild gehen. Ja, das macht Sinn. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Benjamin Jakimov. Ich leite jetzt hier die dritte Demo-Session des Tages. Ich hoffe, Sie haben gut zu Mittag gegessen. Wir hören jetzt einen Vortrag von Andreas Janz zum Thema MMAP-Box. Ein Projekt, in das ich auch selber involviert bin. Aber heute höre ich einfach nur zu. Genau. Und falls Fragen aufkommen, können Sie sich die merken. Und wenn Sie wollen, sofort in die Venueless-App eingeben. Dazu haben Sie einen Link erhalten, der Ihnen per E-Mail zugesendet wurde, gestern oder vorgestern. Und da können Sie Fragen sammeln und auch diskutieren, wenn Sie wollen. Ja? Das ist gut. Das können nämlich dann auch unsere Zuschauer in der Ferne, die jetzt bloß die Aufzeichnung sehen, mitlesen und auch selber dort Fragen stellen. Genau. Die Fragen... der Vortrag geht jetzt 45 Minuten lang und danach haben wir noch 5-7 Minuten für die Fragen. Gut, dann ja, Andreas.
Ja, also ich kann auch anbieten, wenn wir es ein bisschen lockerer machen wollen, zwischendurch ist vielleicht was Interessantes, wo ihr noch eine Zwischenfrage habt, dann können wir auch spontan Fragen erlauben. Ist ja eine Demonstration, kein strikter Vortrag.
Meinetwegen auch das, gut.
Gut, ich starte. Ja, hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Toll zu sehen, wie viel Interesse an Raster-Verarbeitungssoftware auf einer GIST-Konferenz doch vorhanden ist. Freut mich. Wie Benjamin schon gesagt hat, an dem MMAP-Box-Projekt arbeitet Benjamin, ich als Hauptentwickler. Der Sebastian van der Linden sitzt hinten noch im Publikum. Der ist da auch mit dabei und unterstützt konzeptionell und macht ganz viel politisch, auf der politischen Seite mit ganz wichtiger Kollege. Gut, was wir hier sehen, ist die NMAP-Projekt-Webseite. Also gleiches Wort, NMAP, das ist das die Satellitenmission, eine deutsche Hyperspektral-Satellitenmission, wo wir mit involviert sind für die Entwicklung einer Software zur Verarbeitung, Analyse, Visualisierung der Daten, die der NMAP-Satellit bereitstellt. Der ist letztes Jahr im April gestartet. Ab November kann man frei die Daten beziehen vom NMAP Data Portal, was ich jetzt, ja, kann ich kurz mal zeigen, wie das aussehen würde. Das ist nochmal ein extra Portal. Kann man sich anmelden und dann kommt man an seine Daten, die man dann herunterladen kann. Genau, und ich stelle heute die NMAP Box Software vor. Das ist ein QGIS-Plugin, kann man aus dem Plugin-Manager heraus auch finden und installieren. Wenn man es richtig schreibt. So, NMAP-Box 3. Genau, das aktuelle Stable Release sind wir in der Version 3.11 und wir laden aber auch immer zwischen mit Developer-Version hoch, wenn da Bugfixes sind, dass die Leute es auch schnellstmöglich dann ausprobieren können. Genau. Nachdem man es installiert hat, aktiviert hat, gibt es hier einen neuen Button. Damit startet man die NMAP-Box. Gibt auch noch ein paar weitere Tools, die sich direkt in die QGIS-Oberfläche integrieren, aber für die eigentliche NMAP-Box gibt es dann ein neues Hauptfenster. Und da bewegen wir uns heute hauptsächlich drin. Genau. Ich habe hier auch mal noch einen Spickzettel für mich, was wir heute eigentlich alles machen wollen. Wenn ihr den Vortragsbeschreibung gelesen habt, das sind so die Hauptpunkte. Also wir gucken uns Datenmanagement, Visualisierung an, spektrale Informationen, Spectral Indices, bisschen maschinelles Lernen werden wir sehen und Raster Processing. Der ist auch dabei. Gut, lass uns mal starten. Was wir hier zuerst sehen, sind verschiedene Panels. Also wir haben hier so ein Panel für Organisation von Datenquellen und Datenviews und so einen großen Bereich, da können wir jetzt verschiedene Views anordnen. Also kann ich jetzt mal einfach einen leeren Map-View aufmachen und sagen, ich möchte hier ein Hintergrund-Layer. Der ist gerade aktuell eingestellt. einfach Google Maps. So, und jetzt war ich auf einen von den üblichen Datenportalen, habe mir eine Satellitenszene runtergeladen und die liegt jetzt erstmal auf meiner Festplatte irgendwo rum. Können wir ja mal einen Nmap-Bild aufmachen. Level 2a bedeutet, es ist schon georeferenziert und die Atmosphäre ist schon, Atmosphärenkorrektur hat schon stattgefunden. So, und jetzt sind wir erstmal vielleicht ein bisschen erschlagen von dem, wie so ein Produkt eigentlich aussieht. Gibt's ganz viele Files, ja, man erkennt hier TIFF-Files, die könnte man auch direkt in QGIS öffnen, sich anschauen, aber das ist nicht das Optimale. Besser wäre, man nimmt die Nmapbox, die fügt dann gleich noch ein paar sinnvolle Informationen an diese Szene ran. So, mit der Nmapbox haben wir hier so ein spezielles Panel, da kann ich sagen, ich habe hier so ein Satellitenprodukt und da lasse ich das einfach mal drauf fallen. So. Und auf einmal habe ich eine neue Datenquelle hier bei mir in der Ansicht. Warum sind die denn hier? Entschuldigung. So sollte das jetzt eigentlich aussehen. Ich glaube, ich habe hier noch eine zweite Nmapbox offen gehabt. Also, nochmal, ich mache ein Map-View, ich lege mir hier mein Hintergrund leer rein und dann ziehe ich mir mal meine Nmap-Szene rauf. So, wie man es von QGIS kennt, kann man da direkt hinspringen. Mal ein bisschen rauszoomen, gucken, wo man ist. Was ist das hier? Japan? Ja. So, okay, was hat er jetzt hier gemacht? Hat mir jetzt irgendwelche Bänder genommen und ich sehe schon mal was. Also er nimmt hier Band 1, 2, 3. Das ist beim Hyperspektralbild nicht so schlau, weil die hochkorreliert sind und dann kriegt man hier halt bloß so ein Graustufenbild. Besser ist, man sucht sich ein paar schönere Bänder. Sollte eigentlich nicht so lange dauern. Okay. So, vielleicht. Als erstes können wir ja einfach mal in so ein Pixel rein pieken. Und dann sieht man, okay, hinter jedem Pixel verbergen sich ganz viele Informationen. Also zu ganz vielen Wellenlängen haben wir jetzt Messwerte und hinter jedem dieser Datenpunkte liegt halt ein komplettes Band, Rasterband. Und die werden jetzt ja auch schön gegen die Wellenlänge geplottet. Ne? Das ist ein optisches Bild. Jedes Band hat eine zentrale Wellenlänge, zu dem es gehört. Und hier gibt es auch mal Bereiche, wo wir keine Daten haben, weil da atmosphärisch nicht viel an Signal durchkommt. Okay, nun haben wir das geladen und ein schönes Panel, was wir eingeführt haben, ist das Raster Layer Styling Panel. Das kennt diese Spektralinformationen und gibt uns auch gleich ein paar interessante Shortcuts. Also ich kann sehr leicht das Nah-Infrarotband anspringen und das kurzwellige Infrarot und das rote Band. Und das ist so eine ganz beliebte Falschfarbdarstellung für optische Daten. Gibt so ein paar vordefinierte Sachen. Also wenn ich auf Vegetation gucke oder was haben wir hier? Agriculture. Ja, das sind ein paar vordefinierte Bänder. Ich weiß gar nicht, warum der so hakelig ist bei mir. Gut, okay. Ich gehe mal wieder auf meine Einstellung zurück. So, jetzt könnte einen ja interessieren, was sind eigentlich so die Werte hinter den einzelnen Pixeln. Dafür gibt es ein Map-Tool, Informationstool hier. Und so, da würde ich jetzt als Default die drei Kanäle, die ich ausgewählt habe, sehen. Welche Reflexionswerte verbergen sich da? Ich könnte es auch umstellen auf, dass ich alle sehen will. Und dann habe ich im Prinzip die gleiche Information, die ich hier grafisch habe, nochmal als Text-Output. Genau. gucke ich mal auf meinen Spickzettel. Ah, als allererstes wollte ich ja was ganz anderes machen, nämlich mit dem Location Browser wollte ich ja mal nach Adlershof gehen. Ja, ist auch eine lustige Geschichte, das habe ich hier implementiert mit der Nominatim Geocoder und so, und dann habe ich, als ich fertig war, ich festgestellt, dass das in QGIS das so ganz ähnlich auch schon gibt. Aber ja, Adlershof. So. Dann wird's das ja hier wahrscheinlich sein. So ein Feature, was ich noch dazugefügt habe, ist, dass man das Ergebnis, was man hier bekommt, kriegt man auch gleich das die Feature-Geometrie, also hier zu Adlershof sieht man auch gleich noch, welchen Umfang das hat. Genau, wir sitzen irgendwo hier, Schrödinger Zentrum. Der Verschluss in hier Richtung, ne? Ja, genau, da sind wir. Okay, ich habe auch ein anderes Satellitenbild, was da in der Region liegt. Das kann ich einfach mal dazulegen. Das wäre ein Landsat 5 Szene. Ja, die kann ich dann auch hier auf mein Panel einfach raufziehen. So. Und dann kommt das da zum Liegen. Was ich auch machen kann, das gibt es so in QGIS. Ja, gibt es schon, dass ich mehrere Map-Views habe, aber wir waren da nicht ganz zufrieden mit, wie man die anordnen kann. Deswegen haben wir da unsere eigene Lösung nochmal implementiert. Ich nehme das hier mal nochmal raus. Und wenn ich jetzt Side-by-Side beides sehen möchte, dann würde ich das in den zweiten Map-View legen. Die sind erstmal unabhängig voneinander, aber ich kann da sehr leicht sagen, verlinke die mal vom Zoom-Faktor und von der Lokation her, und dann guckt man hier auf die gleiche, auf den gleichen Bereich. Das würde ich jetzt natürlich dann auch mal nochmal schön machen. So, warum ist das nicht schön? Wahrscheinlich habe ich ziemlich viele Wolken drin. Da muss ich ihm dann noch sagen, dass er nicht das ganze Bild nehmen soll. So, sieht das doch schon hübscher aus. Genau, was man auch noch ganz nett machen kann hier, wenn ich jetzt hier ein einzelnes Pixel anwähle von meinem Bild, dann kann ich mir das Fadenkreuz noch ein bisschen schöner machen und ihm sagen, er soll mir doch mal den Pixel-Extent auch noch dazu anzeigen, und ist das schon ein bisschen hübscher, und man kann das auch genauso hier in dem anderen View tun, und dann würde ich genau sehen, wo kommt eigentlich dieses Landsat-Pixel auf dem Webmap-Service zum Liegen. Na, dann macht sich das schon ganz gut. Okay. Was haben wir noch Schönes? Ja, hier hatte ich mal eine Grafik rausgesucht, wer da noch nicht so vertraut mit ist. Also verschiedene Sensoren. Das wäre das elektromagnetische Spektrum hier unten, also die Wellenlängen. Da haben wir ja auch das Profil gerade schon gesehen zu einzelnen Pixeln. Und hier sieht man mal, wo die Wellenlängen von zum Beispiel dem Landsat 5, das ist der Thematik-Mapper hier, der ist hier dargestellt, und was wir hier gerade sehen, ist ja die Nahinfrarot, kurzwelliges Infrarot 1 und Rot, und das wären diese Bänder hier. Hier ist das kurzwellige Infrarot 1, das Nahinfrarot und das rote Band. Ja, also die liegen hier an verschiedenen Stellen und haben auch verschiedene Breiten. Und wenn ich jetzt mehrere dieser Sensoren gleichzeitig vergleichen will, auswerten will, analysieren will, dann kann ich die hier auch, könnte mir jetzt noch einen Sensor dazu holen. Mache ich mal noch ein MapView auf. So, packe ich den hin, packe ich mal dahin. Und da wollte ich reintun, Da wollte ich mal ein Sentinel-2-Bild reinlegen. Habe ich natürlich alles auf meiner Festplatte. So. Das wäre eins. Ja, auch hier, ne, das ist so ein komisches Datenfolder, wo die Daten ganz verstreut liegen. Müsste ich mich mit beschäftigen, wie ich da erstmal einen Stack draus mache. Kann man alles in QGIS machen, gibt es Algorithmen für, aber wenn man da jeden Tag mit arbeitet, ist einfach schöner. Man kann das hier rauf droppen und dann baut er das für mich halt zusammen. So, habe jetzt einen neuen View, deswegen muss ich den auch nochmal dazu linken, damit das wieder passt. So, genau, jetzt gucken wir hier auf die gleichen Sachen. Was man jetzt hier sieht, die Standardeinstellung ist, ich klicke auf irgendeinen Pixel in einem Map-View und ich sehe das Profil dazu. Wenn ich aber jetzt beide Profile von den verschiedenen Satelliten sehen will, dann muss ich ein bisschen Setup-Aufwand betreiben. Da gibt es ein spezielles Panel für Spectral Profile Sources. Und da sieht man auch, wo dieses Default-Verhalten herkommt. Ja, also Profile werden als grüne Punkte geplottet und er nimmt immer das erste Raster, was er finden kann. Jetzt kann ich ihm aber explizit sagen, nee, nimm mal immer das das Landsat-Bild und mach nicht nur grüne Punkte, sondern mach auch noch eine Linie zwischen den Punkten und dann mach auch noch ein zweites Profil dazu. Und es soll in den gleichen Spectral View gezeichnet werden. Aber diesmal nehme ich dann mein Sentinel-Bild und nehmen wir mal orangene Punkte und ja, auch eine Linie. So, gucken wir mal, was da rauskommt. Sieht ja schon mal doof aus. Warum ist das eine so klein hier unten? Kann ich mal versuchen rein zu scrollen, ja. Sieht eigentlich wie ein Profil aus, aber die Daten sind falsch skaliert. Also das ist ein Bug. Eigentlich sollten die Sentinel-2-Daten auch zwischen 0 und 1 skaliert sein. Das findet aber gerade nicht statt, aber ich könnte das hier noch anpassen und ihm sagen, dividier das doch nochmal mit 10.000. Und dann liegen die auch übereinander. Na, und jetzt kann man direkt mal vergleichen. Die passen jetzt natürlich nicht so toll, weil es verschiedene Jahreszeiten sind, wo die Sachen aufgenommen wurden. Aber für manche Profile sieht das doch ganz passend aus. Genau, ich kann auch noch mal schnell eine hyperspektrale Szene dazu tun. Wird jetzt natürlich gerne Nmap nehmen, aber Nmap liegt ja in Japan, haben wir gelernt. Deswegen nehme ich mal eine Prisma-Szene. Genau, schubsen wir hier auch auf. Ja, das war die falsche Szene. Das sind HE5-Files. Die kann man auch nicht so einfach in QGIS einfach sie angucken, weil die komisch formatiert sind. Da müssen wir auch beim Import noch so ein paar Anpassungen vornehmen. Ich packe das jetzt einfach mal da drüber. So. Jetzt habe ich das falsche Bild gegriffen. Das wollte ich gar nicht haben. Ich wollte das spektrale Bild. So, und dann tue ich noch eine dritte Datenquelle dazu, nämlich mein Prisma-Bild. So, gut, das lasse ich jetzt einfach mal. Ne, grüne Punkte hatten wir schon. Nehme ich mal hellblau. So. So, und jetzt sieht man mal ein hyperspektrales Profil und zwei multispektrale Profile nebeneinander. Die liegen auch völlig woanders. Also wenn ich mir das mit QGIS angucken würde in dem Spectral, also in diesem Profile Viewer, dann würde ich ja da mal gegen die Bandnummern plotten. Und bei diesen orangen und grünen Profilen, die wären dann ganz vorne und das Hyperspektrale würde noch ewig weitergehen, aber die würden gar nicht gleichzeitig Sinn machen in dieser Darstellung. Also das wäre so ein Feature, was wir gerne auch in QGIS hätten, dass man an Bändern halt Wellenlängen ranschreiben kann, damit so eine Plots auch in QGIS möglich sind. Ja, also viele Funktionalitäten, die ich hier zeige, das ist auch so ein Vorschlag an die QGIS-Community, ob man das nicht in QGIS direkt mal mit einbauen könnte. Okay. Ja, das haben wir uns angeguckt. Genau als Info. Diese verschiedenen Daten könnte man jetzt auch ineinander umrechnen. Ja, also ich könnte sagen, ich will aus meinen Prisma-Daten, die will ich auf die gleichen Wellenlängen resamplen wie die Sentinel-Daten. Und da haben wir dann spezielle Algorithmen für. Ich muss hier mal was zumachen. Zack. So. Genau, hier sieht man mal alle Algorithmen, die wir noch so dazu getan haben in die QGIS Processing Toolbox. Da ist so eine Gruppe wäre das spektrale Resampling. Da haben wir ein paar prominente Sensoren halt hardcodiert. Die kann man direkt auswählen. Also ich könnte sagen, resample das mal auf Landsat 5, Thematik Mapper, könnte hier meine Prisma-Szene auswählen und hier unter Advanced würde man sogar sehen können, was genau er da tut. Ja, also für den Zielsensor Landsat gibt es ein blaues Band und da ist explizit die Spectral Response Function funktioniert, die benutzt wird, um dann die Sachen zu resamplen. Wenn man sich da auskennt, gibt es auch so einen Custom-Sensor-Algorithmus, wo man seinen eigenen Sensor definieren könnte und das würde dann auch funktionieren. Okay, das mal nur so als Randinformation. Genau, dann würde ich uns noch was zum spektralen Indizes zeigen. Also spektrale Indizes, da gibt es ja jede Menge publizierte Indizes. Und die Idee ist, dass ich meinen großen Datenraum, den ich habe bei Spektraldaten, komprimieren kann. Also wenn ich mich jetzt für Vegetation interessiere, könnte ich einen Vegetationsindex ableiten. Und wenn mein Index hohe Werte hat, dann ist das ein Indikator, dass das eine vegetative Fläche ist. Und wenn es niedrige Werte sind, dann bin ich vielleicht in irgendwelchen Wasserflächen oder eine versiegelte Fläche, wo halt keine Vegetation vorkommt. Das funktioniert mal gut und mal besser. Das muss man dann in seiner Applikation gucken, wie gut es funktioniert. Aber wir haben das auf jeden Fall mal angeboten. Da gibt es eine Applikation für, die nennt sich der Spectral Index Creator. Kriegt man hier eine ziemlich große Auswahl von über 100 dieser Indizes. Also einer der bekannteren ist dann der NDVI. Zum Beispiel wäre der hier. Wenn ich da mal rüber hovere, dann kriege ich auch die Formel, nach dem der berechnet wird. Und dieses N und R steht für Nahinfrarotband und das rote Band. Hatten wir hier schon bei dem Styling mal gesehen, diese Shortcut-Buttons, die tauchten da auch auf. Kann ich ja nochmal kurz einblenden. So, das waren die hier. Das sind die gleichen Bezeichner, die auch hier bei diesen Formeln benutzt werden. Und die Nmapbox findet diese Wellenlängen automatisch, weil ja die Wellenlängen an den Daten mit dran stehen. Und das kann man aber hier auch nochmal nachvollziehen bei Bandmapping. Wenn ich jetzt hier das Prisma-Bild zum Beispiel auswähle, dann wird er die automatisch zuordnen. Ja, thermales Band hat er nicht gefunden, aber die anderen hat er gefunden und jetzt wäre es möglich, dass er das hier alles berechnet. Wir können ja mal den NDVI mal ausrechnen. So, dann bekomme ich hier eine neue Datenquelle. Lege ich die einfach mal hier rein und das wäre jetzt der NDVI für das Prisma-Bild. Man kann auch einfach mal alle auswählen. Es geht auch relativ fix. weil er die jetzt auch nicht sofort berechnet, sondern er legt bloß ein virtuelles File an, wo diese Spezifikation drinsteht. Und erst wenn ich es visualisiere oder in einem Algorithmus benutze, wird das dann auch erst ausgerechnet. So, wir können ja mal reinschauen, wie dieses VRT aussieht. Ja, ich weiß nicht, kennt ihr virtuelle Rasterfiles von GEDAL? In QGIS werden die auch viel benutzt. Und die Idee ist einfach, ich kann hier so eine Pixelfunktion in diesem VRT definieren und da findet sich jetzt auch diese NDVI-Formel wieder. Ja, also das ist einfach bloß ein 3 Kilobyte großes Bild, was dann on the fly evaluiert wird. Das finde ich eigentlich ganz nettes Feature, dass QGIS das unterstützt. Okay, Spectral Indices, was wollen wir heute noch machen? Genau, ich zeig mal die Nmap-Box, die ist auch noch ganz gut darin, die Metadaten von dem GEDAL-Datenmodell zu präsentieren. Das gibt es in dem reinen QGIS auch nicht so komfortabel. Ja, also ich habe jetzt mal das NDVI-File aufgemacht. Kriegt man erstmal so eine Übersicht der ganzen Bänder, Name, No-Data-Wert, ob es noch skaliert ist oder nicht. Und hier unten kriegt man auch noch die GEDAL-Metadaten angezeigt. Also hier zum Beispiel die Formel, der Langname dazu, ja, und so weiter. Das wäre auch noch ein cooles Feature, wenn QGIS diese Metadaten vom GEDAL-Metadatenmodell auch editieren könnte. Das funktioniert aktuell auch leider nicht. Da müssen wir auch mal so ein bisschen drum herum programmieren. Okay, jetzt mal zeigen wir mal die Bandstatistiken. Wir haben so ein paar interaktivere Tools. Ich räume mal kurz ein bisschen was auf hier. So, also mein NDVI, wenn mich da die Bandstatistik mal zu interessiert, gibt's dieses Tool. Und das ist insofern interaktiv, dass es immer den aktuellen Bildausschnitt, wo ich Daten zu sehe, mir das Histogramm dazu einzeichnet und auch die grundlegenden Statistiken dazu. Das funktioniert auch für Spektraldaten. Genau. Okay, ich glaube, dann kommen wir schon zu den Machine Learning Sachen. Ah, nee. Scatterplot. Scatterplot ist im Prinzip ein 2D-Histogramm. Schauen wir uns mal an. Scatterplot. So. Da ist die Idee, man wählt sich zwei Bänder aus und dann werden die Daten gegeneinander geplottet. Und auch hier wieder die Idee, man sieht das, was man gerade im Map-View hat, wird verwendet. Ja, wenn ich Daten habe, die, also ich kann damit auch quantitative Produkte validieren, dann könnte ich mir auch noch einen Referenzdaten über einen Vektorlayer reinmachen und dann mal gucken, ob meine Schätzung, also die auf der nahe der 1:1-Linie ist. Oder ich kann mir auch noch das Curve-Fitting dazu anzeigen. Macht jetzt hier für diese Spektraldaten wenig Sinn, aber wenn ich irgendwie einen Biomassewert geschätzt habe, ein Modell dafür habe und ich habe Referenzdaten, dann könnte ich das in diesem Tool auch ganz guten Überblick kriegen, wie gut sind eigentlich meine Vorhersagen gewesen. Vielleicht erstmal bis hierhin Fragen?
Gibt es auch Möglichkeiten, Zeitreihenanalysen da zu vereinfachen, sage ich mal? Ist das da vorgesehen im Nmap?
Ja, also zur Visualisierung von Zeitreihen und haben wir, unterstützen wir auch. Also ich kann ja mal dieses Z-Profil nochmal aufmachen. So, hier gibt's Visualisierungseinstellungen und da ist auch vorgesehen, dass man gegen Zeit plottet. Ne? Wenn ich einen Stack habe mit Zeitinformationen drin, könnte ich mir auch Zeitprofile hier anschauen. Analysealgorithmen haben wir noch gar nichts, zu, was Zeit angeht. Also das, klar, so generische Sachen wie ein Profilfit, Savitzky-Gola oder sowas, was auf allen Daten funktioniert, funktioniert auch auf Zeitdaten. Aber speziell für Zeit haben wir jetzt noch nichts. Das, ja, da müssen wir vielleicht erstmal warten, bis Nmap so viele Daten hat, dass da auch eine gute Zeitreihe dann.
Bezüglich Zeitreihen empfehle ich den nächsten Vortrag von David Franz.
Ja, geht's? Ja, super cooles Tool. Kann man dieses Projekt auch speichern?
Da gibt's es hier unter Projekt, Save Project. Und das hängt sich dann an das normale QGIS Project Settings ran. Ne, also da QGIS kannst du ja so ein QGZ-File erzeugen. Ne? Genau, das ist die Idee, dass wir da hinkommen, dass du dieses ganze Setup mit abspeichern kannst. Da haben wir jetzt eher so eine prototypische Implementierung, hier diese Liste an geöffneten Sources. Die wird aktuell wiederhergestellt, aber das Setup, was du hier alles siehst, das fehlt noch. Aber wir haben schon diverse Nutzeranfragen. Ist ein Hot Topic.
Um von meiner Seite darauf zu antworten, also ja, leider war ich mit der Foskis-Vorbereitung so beschäftigt, dass ich das nicht noch implementieren konnte. Aber es ist auf der To-Do-Liste ganz weit oben.
Okay, ein anderes cooles Tool wäre das Rastermaß-Tool. Das kann ich mal zeigen. Ich muss hier mal aufräumen. Das sieht ja alles. So. Da nehmen wir doch jetzt aber mal unser Nmap-Bild, würde ich sagen. So, hat er ganz hübsch gestylt. So. Okay. Rastermaß ist eigentlich nur ein Processing-Algorithm, wo wir aber so ein Custom-Widget mit eingebaut haben, was das ein bisschen hübscher macht zu bedienen. Also man kann sich es im Prinzip so vorstellen wie der QGIS-Raster-Calculator oder der GEDA-Raster-Calculator plus noch ein paar mehr Optionen. Also zum einen kann man hier alle aktuellen Datenquellen sehen. Könnte ich die benutzen? Könnte dieses ganze Image einfach mit 2 multiplizieren und abschicken. Macht nicht so viel Sinn, aber kann ich schon mal tun. So, jetzt kann ich zum Beispiel auch sagen, ich will meinen eigenen Index berechnen. Ne, dann kann ich hier mal aufklappen und gucke, was gibt's hier eigentlich für Bänder. Und jetzt brauche ich für meinen Index hier das Band an Wellenlänge 501. Und das muss ich, weil ich einen dummen Index machen möchte, einfach nur dividieren mit Band 68 und kann dann das abschicken. So. Dann wird er irgendwann fertig. Hätte ihm jetzt auch einen hübscheren Namen geben können. Der Default-Name ist einfach nur Output-Raster. Und na, warum stylt er den hier nicht hübsch? Ich will gerade mal gucken, ob das an mir liegt oder ob das QGIS-Renderer einfach hier ein Problem hat. Ja, also Daten sind da offensichtlich drin. Weiß nicht, warum man die gerade nicht richtig rendern möchte. Ja, lassen wir mal einfach so stehen. Genau, was man hier schon mal sieht, ich kann ja einfach so ein Statement, ein Statement auswerten. Das ist ja aktuell nicht so schön, weil meine Bezeichner so lang sind. Aber das kann ich hier einfach sagen, hier der Identifier, nenn den mal um und das ist einfach bloß mein Raster R. So, und jetzt kann ich dann noch Formeln klicken, die ein bisschen kompakter sind. Genau, das geht. Wenn ich kompliziertere Sachen machen will, ist es nicht so komfortabel, das alles in eine Zeile schreiben zu müssen. Deswegen erlaubt unser Calculator auch, dass ich hier neue Variablen definiere. Und C ist gleich dann irgendwas mit A und B machen. Ne? So, jetzt habe ich drei neue Variablen hier definiert und das sind auch alles potenzielle Outputs. Wenn ich jetzt auf Run drücken würde, würden die alle berechnet werden und wären jetzt dann sichtbar in der Data Sources Liste. Wenn das hier aber nur Zwischenergebnisse sind, dann kann ich da so ein Underscore vormachen und dann würde er die Sachen nicht berechnen. So, ja, also hier, das ist Python-Code mit NumPy-Syntax. Da kann ich alles Mögliche drin machen, was ich in einem Python-Skript tun könnte. Kann man auch eine E-Mail verschicken nebenbei, geht alles. Interessanter wäre natürlich, dass ich an meine Outputs auch gleich Metadaten ranschreibe, sinnvolle Bandnamen, Wellenlängen, so eine Geschichten. Und da muss man dann aber sich ein bisschen besser auskennen. Es gibt hier mal so ein Beispiel vom NDVI. So, und dann sieht man, hat man hier so einen Platzhalter. Da könnte ich jetzt eins von meinen Rastern, die da sind, auswählen. Aber nehmen wir hier mal das Landsat 5-Bild. So. So, und das wäre mal so ein Code-Snippet, was ein bisschen umfangreicher ist. Da sieht man hier wieder, ich brauche das rote und das Nahinfrarotband. Und hier indiziert er auch nicht mit dem Bandnummer, sondern sagt hier, welche Wellenlänge er haben will. Das findet er dann auch automatisch, welches Band dazu gehört. Genau, dann die Formel zum Berechnen. Und jetzt dann wollen wir auch noch No-Data-Bereiche aus den Input-Daten wieder ausmaskieren, damit das dann gleich transparent erscheint und hübscher ist. Kann den No-Data-Wert dann hier auch noch setzen. Man kann den Bandnamen setzen. Könnte alle möglichen Metadaten da noch dazu tun. Genau, das ist so ein Band-Calculator on Steroids, wenn man so will.
Wo wir bei No, das geht nicht, oder? Wo wir bei No Data sind, was mit Wolkenmaskierung? Gibt es dazu auch Hilfestellungen?
Naja, für die Satellitenprodukte gibt's ja von der Agency, die das bereitstellt, in der Regel schon Qualitätsmasken, wo Wolkenschatten bekannt sind. Und man kann die Maske natürlich benutzen in dem Calculator und die Flächen wegmaskieren und dann No Data Werte für setzen. Genau. Okay. Ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich in den letzten 5 Minuten eine Klassifikation zeige oder ein anderes sehr cooles Tool, was Earth Engine Daten in QGIS anzeigen kann. Und ich glaube, ich würde lieber das Tool zeigen. Und dann müssen wir mal schauen, ob das hier mit der Internetverbindung performant genug ist. Genau, also die Idee ist, ich habe ja mein Map-Canvas und ich habe jetzt hier mal schon eine Vorauswahl von interessanten Archiv, also Sensorarchiven, zum Beispiel mal Landsat 9 könnte ich mal auswählen. So, dann guckt er, fragt Earth Engine, was gehört denn da alles dazu? Dann kriege ich hier mal alle Bänder, die dieser Sensor hat, auch die Quality-Bänder, nach denen da gerade gefragt wurde, plus ein paar vorbereitete Indizes. Also ich kann mal direkt sagen, ich möchte mal die NDVI-Werte für eine bestimmte Lokation. Naja, hier so ungefähr Adlershof. Zack. Und dann fragt er bei Google mal an, gib mir mal zu dieser Lokation alle Werte. Und hinter jedem dieser Datenpunkte steht natürlich auch ein Bild. Kann ich hier raufklicken und dann wird auch das Bild dann hoffentlich zeitnah gerendert. Ja, geht ja recht fix. Genau, und zu diesen ganzen Daten gibt es ja Qualitätsinformationen und das wollten wir auch schlau in Wert setzen. Mit mir diesen Filter-Tab kann ich erstmal zeitlich einschränken, meine Daten. Könnte ich sagen, ich möchte nur Bilder sehen, die einen bestimmten Cloud-Cover unterschreiten. Aber ich kann auch pixelweise Informationen in den Wert setzen und hier sagen, mach mal nur alle Pixel weg, die cloudy sind oder wo Wolkenschatten sind. Wasserflächen will ich auch nicht haben. So, dann kann ich erstmal hier diesen Plot aktualisieren. Dann müssten jetzt hier ein paar Datenpunkte verschwinden. Und dann kann ich mal auf ein Bild draufklicken. Minuten noch. Machen wir vielleicht was anderes. So, hier gibt es ein Video, wo das auch alles passiert, was ich gerade erklärt habe. Aber die Wartezeiten sind rausgeschnitten. Genau, hier sieht man mal, hier wurde jetzt ein Cloud-Filter angewendet und dann sehe ich bloß noch Szenen, die weniger als 10% Cloud-Cover enthalten. Man kann die Sachen auch stylen. Dafür kann man aber nicht das normale Kugel-Styling benutzen, sondern da das ja ein Webmap-Service ist, der hier reinkommt, muss ich das mit der Earth Engine API alles machen. Und deswegen gibt es da eigene Widgets für. Pseudo-Color-Darstellung gehen auch. Und sehr cool ist, ich kann auch Komposite machen. Ja, also ich habe hier eine Zeitspanne definiert. Jetzt nimmt er alle Daten, alle Bilder, die zu dieser Zeitspanne gehören. Und wenn das mit der Internetverbindung gut klappt, dann könnte ich da auch theoretisch auch global rauszoomen und kriege dann ein Composite von allen Daten, die verfügbar sind. So, und der nächste Level wäre, wenn ich das nicht szenenweise filtere, sondern wenn ich es pixelweise filtere. Ja? Also ich schneide nur die Pixel weg, die cloudy sind. Und das wäre jetzt genau, hier sieht man das jetzt schon. Jetzt sind alle Wolken wegmaskiert und jetzt hat man auf einmal Löcher in den Szenen. Das ist einfach nur, da sind zu wenig Daten. Jetzt müsste ich diesen Zeitraum vergrößern, damit auch die Löcher mal aufgefüllt sind, wie man es dann jetzt hier in diesem Bild sieht. Genau, was das Tool auch noch kann, ich kann da so einen Point Layer angeben und dann kann ich zu den einzelnen Punkten springen und mir die Profile anzeigen lassen. Ich kann die auch diese Zeitreihen für die Punkte auch runterladen. Und in einer kleinen Nachbarschaft, 500x500 Pixel, kann ich auch die Bilddaten zu diesen Punkten bekommen. Und dann hat man eine ganz gute Datenlage, um so lokal Analysen zu machen. Ja, das war's dann auch.
Ja, vielen Dank, Andreas. Gibt es Fragen hier im Publikum? Dort hinten? Thomas bringt das Mikro.
Hi, also vielen Dank, super Demo. Noch näher? Oh, okay. Sehr schöne Demo, dankeschön. Ich finde, der Name Nmapbox ist fast schon irreführend. Ihr geht ja weit über Nmap hinaus. Also vieles, was du gezeigt hast, war jetzt ja mit Sentinel oder Landsat oder sogar mit der Earth Engine. Wie ist denn da quasi euer Plan? Wie weit wollt ihr da gehen? Ich nehme mal an, Radarprozessierung wird wahrscheinlich nicht drin sein, aber ich meine, im Gegensatz zu anderen Tools von der ESA, Snap oder so, was für Capabilities wollt ihr quasi damit ersetzen? Und also, ja, wie weit wollt ihr mit der Entwicklung?
Naja, das Ziel ist im Prinzip, alles, was man aus Snap, Envy, RDS Imagine kennt, wollen wir auch für QGIS verfügbar machen. Also generell Rasterprozessierung besser machen in QGIS. Und Nmap ist halt das Projekt, deswegen wurde der Name die Nmap Box. Und das war aber von Anfang an so angelegt, dass wir da offen sind für alle Rasterdaten. Ja, und die Zeitkomponente ist natürlich auch interessant, wenn die ein bisschen besser noch reinkommt. Ja. Hier nochmal die Dokumentation auf Read the Docs. Fast alles, was ich hier gerade gezeigt habe, die Tools und auch viele Sachen, die ich nicht gezeigt habe, kann man hier nochmal reingucken. Gibt auch mal so kleine Videoschnipsels, wo man sieht, wie das dann benutzt wird. Wir haben diverse Renderer noch. Da hätte ich noch eine 2 Stunden zeigen können, was alles in der Box ist. Ja, also hier wäre auf jeden Fall ein guter Startpunkt. Könnt ihr euch die Tools, die Applikationen und dann gibt's hier noch diese Earth Observation for QGIS, QGIS-Applikation. Das sind die Sachen, die ich vorhin meinte, die hier als Buttons auftauchen. Also dieses Earth Engine Tool, das ist auch direkt in QGIS in der GUI verfügbar. Dieser Sensor, dieser Location Browser ist da drin und auch das mit den Sensor-Produkten reinladen kann man auch direkt hier in QGIS machen.
Nur noch kurz nachgehakt. Radar macht ihr aber nicht, oder? Ist das auch?
Radar, ein paar Leute aus unserer Gruppe haben schon mit Radar was gemacht, ich persönlich noch gar nicht. Sieht doch aktuell nicht so aus, als ob wir in die Richtung gehen. Sebastian, was ist da so dein Gefühl?
Ja, nicht. Da sind andere besser.
Genau, ja.
Keine weiteren Fragen? Gut, dann war es das. Vielen Dank, Andreas, für deinen Vortrag.
Jo, gerne.
Und hier geht es.